Also das ist so eine Zeit, da fühlt sich wirklich so an, wir müssen diesen Trick beherrschen, den dieses Mädchen in dem Horrorfilm The Ring drauf hat. Irgendwie kriegt die das ja hin, aus dem Fernseher rauszukommen.
Ja.
Ne, die ist ja dann auf einmal, steht die da so tropfnass im Wohnzimmer.
Ja, unangenehm.
Guckt unangenehm und weiß nicht, was sie plant. Aber sie hat zumindest mal, also ist ja nicht der Moment, wo man sagt, huch, wer sind Sie denn? Aber wie ging das gerade? Können Sie mir mal einmal erklären, wie sie da aus dem Ding rausgekommen ist? Das würde mich nämlich brennend interessieren. Erst will man da seine halbe Karriere als junger Mensch irgendwie rein in den Kasten. Ja, und nun habe ich nun wirklich Bedenken, nicht mehr rauszukommen.
Ja.
Weil die letzten Wochen so sehr habe ich gefühlt noch nie, ja, eigentlich wie in dem Rolf Zukowski-Song Du da im Radio. Wie bist du denn da reingekommen? Du musst ja ganz schön klein sein.
Ja.
So, nur im Radio sitzt natürlich heute, sitzen nur noch, sind doch vergessene Rentner, die noch im Radio sitzen und irgendwie da seit 2 Wochen tot immer noch die Jingles von Antenne Brandenburg hören.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und gleich das Bio-Wetter. Aber wir haben momentan, sind wir wirklich eigentlich nur noch, entweder gucken wir aus dem Fernseher oder in den Fernseher und das ist unser Leben. Und das ist wirklich schlimmer als sonst. Ich habe also wirklich dazwischendurch passiert gar nichts mehr.
Nee, überhaupt nicht. Also ich versuche mich jetzt so 5 Minuten hochzupetern, dann werde ich so zusammenfallen wie so ein Aschenbecher im Regen. So fühle ich mich.
Das ist ein schönes poetisches Bild.
Ja,
ja, wir müssen es aber nochmal einordnen. Ne? Also was ist geschehen, was ward geschehen? Letzte Woche Joko und Klaas, großer Besuch bei Wetten, dass. Schmitti, ich und unsere Kollegin Katta, wir waren auch dabei in der Halle, haben zugeschaut, dazu gleich mehr. Dann Dienstag Late Night Berlin, Verona Poth war da. Puffy war da, Onkel Puffy, wie wir Fans sagen.
Quotenpuffy, sagt man.
Quotenpuffy.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, auch dazu gleich noch mehr. Die großen Retro-Wochen haben begonnen. Wir wollen natürlich alles nacharbeiten. Und aktuell sind wir ja, also Schmidt und ich, im Studio mit Joko, nämlich im Studio nebenan und nehmen eine weitere Staffel vom Quiz auf.
Und da war gestern Abend die erste Aufzeichnung.
Erste Sendung. Läuft, glaube ich, dann irgendwann im Januar.
Und ich bin da so richtig wie so ein Partner, der eigentlich nur zu Hause ist, aber immer so die schlechte Laune abkriegt.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Weil ich habe eigentlich mit der Show nichts großartig zu tun. Ich muss da nicht mal irgendwie mal kurz auftreten oder so. Ich habe jetzt im Vorfeld, haben wir da viel drüber gesprochen, uns dies und das auch teilweise gemeinsam ausgedacht. Aber jetzt, wenn es wirklich losgeht und ihr da in eure Furzboxen da rein müsst, dann habe ich damit ja eigentlich nichts zu tun.
Ja.
Und trotzdem wird der ganze Ärger oft an mir abgelassen. Und deswegen habe ich auch, denke ich auch mal, oh, jetzt ist das wieder, nein.
Ja.
Und in 2 Wochen ist das endlich wieder vorbei. Und dann, weil wirklich, man hat das Gefühl, dass ihr, ähnlich wie das ist bei so einem Rausch, ne? Bei so einem Rausch, der teilweise, so Leute, die auf eine Party gehen, ja, die wollen dann für diese 5-6 Stunden wollen die halt ihre ganzen Endorphine haben. Also nehmen sie Drogen, um die praktisch auszulösen aus dem Haushalt, den man so im Körper hat, knallen das alles raus. Bis nachts um 4, gehen dann nach Hause und nehmen in Kauf, bis Mittwoch völlig fertig und schlecht drauf zu sein. Und so ähnlich ist das da auch.
Stimmt, wir sind showverkatert.
So ist es, ihr seid showverkatert, weil ihr eure ganze gute Laune in die Shows hineinpresst. Alles, was noch da ist an Zuversicht, Optimismus und Leichtigkeit, wird da investiert. Und wenn ihr dann da rauskommt, ist nichts mehr über. Und das kriege ich dann ab.
Nee, wir sind aber keine Moderatoren, ne?
Ja, aber
also wir haben keine gute Laune. Wir können das auch mit schlechter Laune füllen. Aber Fakt ist, wir haben Launen. Und das von Tag, von morgens bis abends.
Ja, wobei wir, also ich würde Klaas schon recht geben, wobei wir ja schon versuchen, alles an guter Laune in das Quiz rein zu investieren. In die Leute, die da um Jokos Job spielen.
Die Leute gucken doch, ihr kommt da rein, ihr könnt ja nicht.
Exakt, in Joko rein, damit er auch mit guter Laune ausgerüstet in so eine Sendung starten kann. All das passiert dann. Gehen wir, das haben wir auch schon mal ausführlicher berichtet, in unsere Box und dann muffeln wir da 3 Stunden durch, kommen dann wieder mit neuer guter Laune raus. Dann arbeiten wir ganz lang bis um 20:30 und gehen dann mit schlechter Laune wieder ins Bett und kommen dann hierher zum Podcast, zu Studio Bummins.
Aber klar ist immer, wenn man in diese Stinkebox wieder muss, ne, und Jakob neben einem Platz nimmt, ne, da hat man jedes Jahr die Hoffnung, dass er sich so einen neuen Charakter zugelegt hat oder dass er irgendwie an sich gearbeitet oder so. Er setzt sich rein, Joko oder irgendjemand verspricht sich. Und das kriegt er 2 Stunden nicht mehr los. Da ist doch alles, das geht doch alles. Also es ist doch, da können wir, dafür haben wir jetzt, also es ist doch nicht mal so. Und dann musste Jakob beruhigt, ist nichts passiert, das schneiden wir weg und gut. Ja, nee, also das ist so, ich verstehe, also kann doch da nicht sein. So geht das die ganze Zeit.
Ne? Das ist Leidenschaft, Schmidt.
Ja, das ist Leidenschaft.
Weil ich natürlich vor Augen habe, wie es sein müsste und alle Abweichungen, ob positiv oder negativ, nehme ich erstmal als Störung wahr.
Ja, aber du kannst nicht transferieren. Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist unwichtig. Du kannst nicht unterscheiden, das kann man einfach wegschneiden, das ist einfach, ja, ne, also ja, da gibt's keinen Maßstab. Ja,
wie ein
guter Zuschauer.
Ja, oder ein Chirurg. Ein Chirurg. Man muss einfach manchmal wissen, was kann man wegschneiden, was muss da bleiben.
Ja.
Wisst ihr, was das Schönste an Wetten, das muss ich kurz mal sagen, ne? Das ist normal. Das kennt auch jeder unserer ZuhörerInnen. Wenn man einen Beruf hat, ob jetzt, was weiß ich, Dachdecker oder Zahnarzt, ist ja erstmal egal, dann guckt man die Arbeit von anderen analytisch an. Ne? Also wenn ein Dachdecker durch Berlin fährt und der ist sonst Dachdecker im Raum Stuttgart, dann guckt er sich bestimmt die Dächer an und sagt, ach was, wie haben sie es hier gemacht?
Weißt du, was Dachdecker nämlich immer sagen?
Was sagen die denn?
Nicht unterm Dach wohnen.
Weil die sich selber nicht trauen.
Weil die genau wissen, das geht 5 Jahre gut und dann kommt der Gammel reingelaufen.
Ja. Und die gucken dann also die Dächer an von den anderen DachdeckerInnen und sagen, ah ja, interessant, so hat der es gemacht, ist scheiße oder gut, ne? Mhm. Wow, der hat's drauf. Und so, will ich ja ganz ehrlich sein, schauen wir ja auch alle Fernsehen. Ne, wir können da nicht so gut entspannen, wenn wir zum Beispiel Unterhaltungs- oder lustige Formate gucken, dann rattert die ganze Zeit die Birne. Ne? Da ist nicht Bierchen dazu und abgeschaltet, sondern man analysiert und sagt, oh, das haben die ja kacke gemacht, ach, die Idee hatten wir auch mal, haben wir Gott sei Dank nicht gemacht oder echt toll, sensationell, das hätten wir auch machen sollen, super Idee. Ne? Also für alle, das ist die Range. Und als ich mit Schmitty und Katha dabei Wetten, das war, ist es mir aus irgendwelchen Gründen gelungen, im Gehirn ist ein Areal angesprungen, das ich einfach nur genossen habe. Ich habe nicht nachgedacht, ach guck mal, da ist der Christoph und mein geschätzter Autorenkollege, der hält jetzt die Pappe, ach guck mal, der Tommy findet die Kamera nicht. Habe ich alles nicht gedacht, sondern ich habe einfach nur gedacht, Leute, lasst die Spiele beginnen. Und dann war Andi der Baggerfahrer und Uno der Hund war super gut drauf. Und ich war 3 Stunden lang verzaubert.
Aber das Schöne ist ja auch, wenn Gottschalk jetzt zum Beispiel so die Kamera sucht, dann macht er das ja nicht so versteckt, sondern er guckt 2-3 Mal und wenn er sie nicht sofort findet, sagt er, wo ist die Kamera?
Kinder, wo ist die Kamera? Da haben wir sie, aha, jetzt geht's hier weiter. Ne?
Genau, also das ist, ich glaube, weißt du, was so gut ist, weil ich habe mir das so überlegt, was lässt einen denn so entspannen, wenn man Wetten, das guckt? Und das meine ich jetzt wirklich aus Moderatoren-Sicht so ein bisschen, ne? Aus Moderatoren-Handwerkssicht. Was ist es denn? Warum ist man so...
Du überlegst jetzt wieder Dachdecker, ne? Warum ist das Dach bei dem gut?
Warum ist das Dach bei dem gut und warum bin ich vor allen Dingen als jemand, der dann in dem Haus wohnen muss, wo das Dach oben drauf ist, super zufrieden und habe auch nie das Gefühl, das bricht gleich zusammen. Obwohl es vielleicht genauso gebaut ist wie andere. So, und es liegt an Folgendem, dass normalerweise hat man, glaube ich, eine Anspannung als Zuschauer in sich, dass man immer so denkt, wird der Moderator oder die Moderatorin, die da jetzt gleich rauskommt, wird die und der dem eigenen Anspruch gerecht und kriegen die das hin, was sie sich selber vorgenommen haben und bin ich jetzt gleich Zeuge, wie die an dem, was sie sich selber vorgenommen haben, scheitern und dann ist es für mich gleich mit anstrengend als Zuschauer, weil ich merke, hier läuft gerade was schief und irgendwie zieht da auf einmal so eine Verkrampftheit ein, weil der Moderator selber merkt, oh, jetzt das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt hinter der Bühne und jetzt läuft so und jetzt lacht ja gar keiner und jetzt ist hier was umgefallen und jetzt kommt der Gast aus der anderen Ecke und jetzt bin ich ganz verwirrt.
Der
und auf einmal,
sich
und auf
so
einmal strahlt der Moderator dann so einen Stress aus und ist selber irgendwie offenbar nicht da, wo er eigentlich hin wollte und das wiederum überträgt sich und ich fieber dann fast so mit und denke dann, oh, hoffentlich kriegt er den Satz zu Ende. Ah, jetzt geh doch darüber, da ist gar kein Licht, jetzt geh doch dahin und so weiter. Und bei einem Gottschalk ist es natürlich so, der geht raus und das ist dem egal. Der denkt sich, ich gehe jetzt da raus, überall ist Licht, das habe ich denen vorher schon gesagt, dass ich einfach irgendwo hinlaufe und die Kamera muss mir nun mal folgen. Ich improvisiere sowieso alles. Wenn jetzt hier eine Lampe vom Dach fällt, ist mir das auch egal. Dann sage ich, guck mal, da liegt eine Lampe. Und ich weiß, es gibt gar nichts, was großartig schieflaufen kann, weil er alles mit einarbeiten wird, als wäre es das Normalste der Welt. Und das wiederum entspannt mich. Diese, muss man doch schon sagen, seltene Wurstigkeit, die ist irgendwie schön.
Die betont ja auch immer, also wir haben ja auch eine Sendung mit ihm gemacht, bei Wer steht mir in die Show? Und er betont da sehr, dass er ja, ach Kinder, lasst mich doch in Ruhe, ne? Ich werde den jetzt nicht noch imitieren. Aber das ist ihm sehr wichtig, auch zu sagen, dass man sich, dass die Regel, die können wir uns mal alle an den Hut stecken. Mhm. Aber dann war es auch interessant, er probt dann trotzdem sehr gewissenhaft.
Echt?
Ja.
Okay.
Und ich glaube, das ist so sein Sicherheitsnetz. Das hat er sich, heute bräuchte es vielleicht nicht mehr, aber das hat er sich, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ich bin der Tommy. Ich mache das so, wie ich das gut kann. Und wem es nicht gefällt, der soll halt abschalten. So in der Art. Mhm. Und dann aber trotzdem das Handwerk irgendwie bedienen.
Er sagt ja auch, das fand ich interessant, er normalerweise so beim Fernsehen, das gibt Positionen und da ist so ein Aufkleber dann auf dem Boden und da stellt man sich hin, weil da ist das Licht am schönsten und da wäre es gut, wenn der Kandidat oder die Kandidatin dann daneben perfekt eingedreht in die Kamera 3 gucken kann, damit die Kamera 4 dann im Profil alles zeigen kann und so wird dann so alles durchgeplant. Und der sagt einfach, Leute, ich bin doch im Studio, dann filmt mich halt, ist mir doch wurscht. Lasst mich mit euren Klebern in Ruhe, lasst mich mit dem Licht in Ruhe, macht halt hell und der Rest ist doch euer Problem, ist doch gar nicht mein Problem. Ich mache hier die Sachen, ich erzähle mein Zeug, das ist mein Problem und den Rest macht mal schön ihr. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Haltung und ich glaube, er ist jemand, der sich, und wie gesagt, ich bin der Fan und da haben wir auch schon Gags drüber gemacht, das kannst du ja auch nochmal erzählen, Schmidt, wie verblendet
das
ich da
werde ich schon erzählen.
Aber ich finde halt, er ist eben auch ein Moderator, der kann sich auch zu Recht auf sich verlassen. Der kriegt eine Stunde, wenn da alles Licht ausgeht und alles ist kaputt und alle Scheinwerfer sind runtergefallen, dann kriegt er trotzdem eine lustige Stunde hin aus sich heraus. Und ich glaube, wenn du halt ein Moderator bist, der sehr davon lebt, dass andere alles für dich überlegen, alles für dich schreiben, dass du nicht spontan bist, dann kommst du auch in Stress, wenn Sachen passieren, die nicht auf dem Zettel standen.
Ja, klar.
Weil du selber das gar nicht ausführen
kannst.
Ja,
weil das so eine Art Arbeitsteilung ist, die eigentlich vor während der Sendung stattfindet, aber nicht zwangsläufig in deiner Person vereint und du bist trotzdem derjenige, der das Problem lösen muss, wenn es passiert.
Ja.
Und wenn du das nicht ganz alleine hinkriegst, ist natürlich immer erstmal ein blödes Gefühl, da bist du auch angespannter, weil du weißt, oh, wenn jetzt dies und das passiert, dann, naja, dann geht's nicht weiter. Ich erinnere mich daran, das war, glaube ich, auch bei Wetten, dass, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, würde ihn auch nicht sagen, weil es nicht so nett ist, aber da es gab mal eine, ich glaube, Kabarettistin, die war auch bei Wetten, dass zu Gast und hat dann da so ein Stand-up oder irgendwas gemacht, oder wie man das nennt, und dann ist da der Prompter ausgefallen. Prompter live. Ist also das live. Ja, da wo also der Text langläuft, das wird so,
da
wird
noch,
so über die Kameralinse gespiegelt, das heißt, man kann direkt in die Kamera gucken und dann läuft einfach der Text da, kennt man ja, und dann kann man da so weiterreden und da ist dann natürlich auch ein Stecker dran und wenn der raus ist, dann ist auch der Prompter weg. Und dann ist es schon gut, dass man dann so eine Art Notfallprogramm hat, was dann weitergeht, was vielleicht dann am Ende nicht genau das ist, was man machen wollte, aber den Zuschauern fällt es vielleicht nicht auf. Da war es dann aber irgendwann nicht mehr so und da ging dann, das war wirklich alles auf eine Karte gesetzt und diese eine Karte, die war es halt an dem Abend nicht und da wurde dann rumgestottert, bis es halt hieß, ich glaube, der Prompter ist kaputt. Und das ist natürlich die komplette Niederlage.
Das wünscht man
ja, das wünscht man niemandem und das ist auch eine ganz gemeine Situation. Aber es gibt also Situationen und auch so eine Atmosphäre, die man ausstrahlt, da kann einem das egal sein. Und ich glaube, natürlich ist manchmal die, auch bei Thomas Gottschalk, dieses betont mir doch egal und so. Zum einen, wie mache ich das hier als Moderator so technisch? Das gab es ja früher schon, aber auch so, was denken die Leute über mich? Was sage ich hier eigentlich? Und bin ich jetzt modern und bin ich jetzt unmodern und so? Da betont er, glaube ich, einmal zu oft, wie egal es ihm ist, wie modern und gegenwartsorientiert er bestimmte Sachen formuliert und so, als dass man ihm das wirklich glaubt. Ich glaube, es ist ihm eben nicht egal,
wie
die jungen Leute im Internet dann da einen Shitstorm machen und so. Das ist ihm nicht egal. Ich glaube nur einfach, dass da tatsächlich ein Generationen-Gap entsteht, den er auch vielleicht auch müde ist, zu versuchen, komplett zu überbrücken, weil er sagt, das ist einfach nicht das, wo ich so herkomme. Und was er eigentlich macht, ist dann einen Witz darüber machen. Und ich glaube, da entsteht das Missverständnis. Auf der einen Seite wird dann ein Witz gemacht darüber, über moderne Formulierungen und also das, was wir hier auch machen, wo wir das Gefühl haben, es nimmt irgendwie alle mit und es ist irgendwie gut und es lässt niemanden außen vor und wir machen das gerne und absichtlich. Und in seinem Verständnis hat er das in seinem ganzen Wesen schon immer gemacht, jeden Einzelnen so unter den Arm zu klemmen und zu sagen, hier geht's dir auch gut und so, das ist ja so sein Wesen. Und deswegen versteht er nicht, dass ausgerechnet er jetzt derjenige sein soll, der sowas irgendwie nicht gut macht, nach anderen Maßstäben. Und
dann macht er lieber so einen Gender-Gag aus der
Mottenkiste,
ne?
Ja, eben, dann macht er so einen Gender-Gag so aus der Mottenkiste, wenn du so eine Gagmaschine aus dem Krieg irgendwo im Garten gefunden hast, wo der noch drin war.
Ja.
Und dann habe ich mir so überlegt, warum ist denn das so? Und früher war es so, wenn irgendwie so eine Kritik so wabernd im Raum steht, dann wäre das rhetorische Mittel gewesen, einfach rauszugehen und das abzuräumen. Praktisch den so ich weiß nicht, den Wind aus den Segeln zu nehmen oder das irgendwie zu benennen und damit zu zeigen, ich nehme das irgendwie wahr und alles klar, dann haben wir den Teil des Themas jetzt mal erledigt und jetzt geht die Show los. So war das vielleicht früher. So reagierte man dann darauf. Jetzt ist es anders. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man dann so einen verrutschten Gag macht, der nicht sein muss, ist dann der Zeitpunkt, wo man eigentlich das Gespräch erst nochmal richtig lostritt. Und das ist das Missverständnis, glaube ich, dass man eigentlich damit jetzt kein Thema irgendwie mal kurz anspricht und damit auch so ruhen lässt, sondern man piekt es eigentlich an und dann wird es erst groß, wie so ein Hefeteig und auf einmal denkt man, was ist denn daraus geworden?
Was ja jetzt auch nicht alles entschuldigen soll, willst du ja auch nicht. Also
es geht überhaupt nicht ums Entschuldigen. Nein, ich finde das...
Eine Herleitung, wie es zur Haltung kommt.
Ich glaube auch, wo das Missverständnis auch sitzt, warum einem so Dinge passieren, wo man denkt, Momentchen mal, also auf der anderen Seite so aufgeräumt und irgendwie dann doch und so sonnig und fröhlich und alles. Und dann das, was ja eigentlich eher ausschließend ist, da muss ja irgendwo auf dem Weg, muss es ja Verständnisprobleme geben. Und da kann man sich überlegen, wo das herkommt. Ich will das überhaupt nicht. Ich finde das auch unangenehm, wenn ich den Eindruck habe, da werden jetzt so eine Art Gags gemacht, die eigentlich eher so ein beklemmendes Gefühl auslösen, als jetzt irgendwie Fröhlichkeit. Also wofür sind Gags da, wenn man nicht lachen kann? So, deswegen verstehe ich das nicht. Und es ist so eine komische Verteidigung, nach der keiner gefragt hat, irgendwie so richtig. Und es wäre so ganz einfach, einfach mal zu sagen, ah, wisst ihr was, ich habe das irgendwie früher anders gemacht und ich habe darüber nachgedacht und ich finde es eigentlich ganz schön, das so zu machen, warum denn nicht? Das wäre so leicht und man ärgert sich darüber, dass das nicht einfach so gemacht wird. Und trotzdem kann man ja mal überlegen, warum eigentlich in einer positiven Grundhaltung, die ja immer da ist und immer mit der Absicht, das irgendwie schön und umarmend und Samstagabend und Lagerfeuer, wenn das die Grundart ist, warum kommt das dann da mit rein und warum ist das immer mit dabei? Und ich glaube, irgendwo da, das ist nicht die ganze Erklärung, aber irgendwo da sitzt das Missverständnis.
Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, auch wirklich ein mangelndes Verständnis. Und da ist man so ein Mix aus frustriert und irgendwie, das ist die Art, sich zu wehren. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, er geht ja auch nicht in Rente, sondern er setzt sich dem aus und er setzt sich auch eine Zeit aus, die sich halt einfach gewandelt hat.
Ja, klar.
Und dann muss er damit auch umgehen. Und ich finde, es ist jetzt keine Art, einfach immer nur darauf so zu spielen, so von wegen, ja, die Verrückten da im Internet oder sonstiges.
Ja, ne, ja, voll. Das,
und ja.
Na, ich finde auch, also ich finde das irgendwie so, ich finde da, ja, kann man sich dann auch so seine Gedanken zu machen und das ist dann doch nur. Zumindest in meiner Wahrnehmung, ja, war es halt ein Teil, so, über den man sich Gedanken machen kann, aber es gab natürlich noch viele andere Dinge, die
aber
man so
ich,
wahrnehmen
ganz cool,
konnte.
Ich dachte auch kurz, was ist denn, wenn er sich einfach auch, wenn er weiß, was sein Publikum ist?
Ja, klar.
Und genau diese Sachen macht auch, damit er, da verliert er halt einen Teil des Publikums, die dann auf die Barrikaden gehen und einen Shitstorm
losbrechen. Ich glaube, du verlierst niemanden, weil du irgendwie Leute integrierst in deine Sprache. So, ne? Du musst ja jetzt nicht irgendwas machen, was anders klingt, aber es ist schon, und also niemand sagt jetzt, wenn der den Genderwitz jetzt nicht macht, da schalte ich um.
Nö, aber sitzen wahrscheinlich traurigerweise ganz viele Leute vorm Fernseher, die sagen, ach, genauso.
Na gut,
weil
kann
die sich
sein,
vielleicht genauso fühlen.
Ja gut, aber das ist dann so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, die würden die Sendung auch weitergucken und hätten Spaß dran, wenn sie diese vielleicht auch etwas niedere Befriedigung jetzt nicht erfahren, sich an sowas dann hochzuziehen.
Wobei mir auch, muss ich sagen, dann die Kritik, also es war ja so interessant, ne? Also ich glaube, Micky hat das ganz, ganz nett mit so einer Art Wechselwirkung beschrieben, ne? Also es gab auf der einen Seite an dem Abend 50.000 Tweets zu Wetten, dass, es gab 50% Marktanteil, 14 Millionen Zuschauer, bei Twitter hast du gedacht, da moderiert Hitler persönlich und im Feuilleton gab es die Lobreden und teilweise ist es mir aber so, fehlt mir so ein bisschen manchmal da die Mitte in der Kritik, ne? Weil du hast da immer noch einen, finde ich, der tollsten Showmaster unserer Zeit, der schafft 3 Stunden mit Humor und einer Leichtigkeit zu füllen und auch letztendlich wirklich die ganze Familie sprichwörtlich an den Fernseher zu bringen und es gibt so viele Leute, die mir nochmal geschrieben haben, ich habe auch geguckt und wir haben wirklich vorher gebadet und weiß der Teufel was und die das irgendwie zelebriert haben und da einen großartigen Abend hatten. Und dann gibt es eben auch immer diese völlig ins Extrem verzerrte Diskussion, da wo du irgendwie sagst, also entweder findest du den super beschissen und alles an dem ist scheiße oder du findest den halt völlig undifferenziert gut. Und natürlich stimmt ja beides nicht. Du kannst doch sagen, muffig einen Gender-Gag zu machen, brauche ich nicht, ist auch irgendwo, passt es nicht zu Thomas, auch so wie wir ihn erleben, weil es eigentlich ein offener, zugewandter Typ ist. Er braucht das, er könnte da ohne das auskommt und er könnte auch sagen, ich muss keine Show machen, wo es um substanzielle Themen geht, das interessiert mich nicht, ist auch völlig in Ordnung, dann mach doch einfach eine tolle Unterhaltungsshow und zu 90% hat er das ja gemacht, wie gesagt, diese paar Gags, die kann er sich sparen, aber dieses Überhitzte von Twitter, das geht mir auch ein bisschen auf die Nuss, ne? Ja. Weil ich will ja sagen, manchmal tut man doch sich selber auch einen Gefallen und hat einen viel schöneren Abend, wenn man so ein bisschen sich da hinsetzt und sagt, ach Mensch, da ist der Hund und dann beobachtet man mal, ob die Frau dem Zeichen gibt, in welche Tonne er die Sachen trennen soll oder nicht. Da hat man damit schon mal 20 Minuten zu tun, weil so lange hat die erste Wette auch gedauert.
Weil das ist so schön, dass man dann einfach das so doch Spaß, in diesen Tunnel reingucken kann. Und mir ist auf dem Weg dahin schon was Gutes passiert. Ich bin in eine Polizeikontrolle geraten.
Ach,
ja.
Haben die da dafür verstehen, sie Spaß gedreht?
Ja,
sah der Polizist aus wie Guido Kanz?
Man muss mittlerweile muss man Angst haben, ja, aber es ist wahrscheinlich kommt dann irgendwie Kurt Felix noch raus, ja. Also man ist ja verrückte Fernsehzeiten.
Stimmt,
jetzt, ja. Man weiß ja gar nicht, was los ist, ja.
Genau.
Ich würde mich auch nicht wundern, wenn ich morgens aufwache und Helmut Kohl ist wieder da. Also ich bin einfach aktuell gerade von allem zu überzeugen. Und ich bin gefahren und Ansa, mein
dein Doktorvater-Manager.
Genau, mein Doktorvater Ansa, mein Bewährungshelfer Ansa. Der saß vorne am Steuer und dann sehe ich schon, wie die Polizei da so reinguckt in das Auto, in Bayern natürlich.
Also auf dem Weg nach Nürnberg.
Ja, yeah. So. Und die gucken da so rein und ich denke, Ansa, die finden dich suspekt. Ne? Und dann sagt Ansa, wieso, was denn, ich werde nie angehalten. Ja, doch, ich denke schon, wir sind hier in Bayern. Könnte sein, dass die mal wissen wollen, wo du dein Auto her hast. Ne? Und dann, und wirklich, 10 Sekunden später, tatütata, bitte folgen. Ne?
Ah.
Ja, und dann fahren wir da ran, ne? Und sprechen mit denen und so. Und dann hieß es ja allgemeine Verkehrskontrolle. Ich sag, und dann, was denn der Grund? Ja, nur so, mal gucken, ne? Also so in so Polizeideutsch, ne? Da irgendwelche, so eine allgemeine Kontrolle. Und dann habe ich dann irgendwann auch das Fenster runtergemacht, gesagt, hallo. Dann habe ich gesagt, huch, habe ich gesagt, na. Und dann wollten die wissen, das ist so, ob man bei so einer Polizeifrage, um rauszufinden, ob wir nervös sind oder so, ja. Oder keine Ahnung, oder ich glaube, er war dann mit der Situation ein bisschen überfordert, der Polizist. Und dann hat er so einfach so irgendwelche Fragen, die man in so Kontrollen stellen kann, so aus dem Polizeibuch.
Ja,
und dann
ja.
Hat er gesagt, wo fahren Sie hin? Hat er dann gesagt. Da habe ich gesagt, zu wetten das. Könnt sie ja gucken dann heute Abend. Und dann hat er irgendwie so, und dann hat er noch so gesagt.
Stimmt, da kann er das 2015 ZDF überprüfen, ob du nicht
können sie über, hast. Können sie überprüfen mit ihren ganzen Kollegen, da brauchen sie nicht mal die Spusi. Da können sie einfach anschalten da den Fernseher.
Herr
Inspektor. Und dann hat er den nächsten, also hat er mich schon so angeguckt und wusste nicht mehr so. Und dann hat er die nächste Frage gestellt, die wahrscheinlich auch aus diesem Polizeibuch kommt, die aber völlig ungeordnet dann rauskam in dieser Kontrolle. Hatten Sie schon mal Kontakt mit der Polizei? Also eine Anzeige. Und habe ich gesagt, habe ich nur gesagt, ist ja,
hast
das
du
jetzt
geschwindelt?
Nee, dann habe ich jetzt, ich habe den außerdem noch geduzt, weil ich jünger war als ich. Und dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst jetzt? Und dann hat der zu mir gesagt, ja, aber ich kenne sie nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe ich doch gar nicht gesagt, dass sie mich kennen müssen. Ich habe also weder gesagt, dass sie mich kennen. Sie haben mich gefragt, wo ich hinfahre. Habe ich gesagt, ich fahre zu Wetten, das. Und dann haben sie gefragt, ob ich schon mal im Knast saß, mehr oder weniger. Habe ich gesagt, nee. So, und dann haben sie gesagt, sie kennen mich nicht. Als hätte ich das behauptet, dass sie das müssten. Ich meine, wenn sie mich kennen müssen, müssen wir mich gar nicht kontrollieren. Ne? Wenn wir uns kennen, dann müssen wir uns doch jetzt hier nicht unsere Ausweise gegenseitig zeigen, ja. Wenn wir uns so gut kennen. Nein. Und dann war das so ein Hin und Her und es war wirklich wie in so einem Didi Hallervorden-Film. Und dann hat er tatsächlich am Ende nicht mal, also was man ja machen würde, wäre die Fahrzeugpapiere oder so überprüfen, ja. Ob wir die Karre da geklaut haben oder sowas wenigstens. Ne?
Ja.
Oder ob wir hinten drin vielleicht noch ein paar Waffen und Drogen haben oder so. Also die Fahrzeugpapiere hat er dann gar nicht mehr überprüft.
Aha.
Offenbar hat sein geschultes Profiler-Auge dann gesehen, hier ist zwar alles nicht normal, aber okay. Und dann hat er ganz langsam die Hand wieder von der Waffe genommen.
Und dann ging es ab nach Nürnberg.
Genau.
Zum UNO.
Zu UNO Demo. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Also ich habe definitiv die These, früher haben die Leute halt geguckt wegen Tina Turner und Phil Collins, heute will man Tommy sehen, ne? Was ja auch irgendwie mich für ihn freut und er macht das ja auch gut. Und ansonsten war ja auch so ein bisschen das Schöne, es war alles wie früher, ne? Es gab nur eine Sache, die sich verändert hat und das ist, liegt glaube ich an Social Media. Alle Wettkandidaten, die eine Wette hatten, waren super super gut fürs Fernsehen geeignet. Die haben alle lustig geplaudert und waren so richtig gut drauf und so profimäßig. Es waren so richtige Profi-Wetter. Die waren so richtig perfekt für alles, ne? Weil die wussten mehr, wo das Licht ist und die Kamera 7 als Tommy. Ne?
Aber nachher kam, ja, und nachher kam aber noch dann der Berg aus Game of Thrones und hat sich da in den Bagger gesetzt.
Exakt.
Ne?
Der einzige Unterschied war Andi, der Baggerfahrer. Und ich will mal Andi, den Baggerfahrer, durch diesen Podcast grüßen. Du hast mir am meisten Freude gemacht, weil eigentlich ist ja auch das Teil vom Konzept, dass Andi, der Baggerfahrer, kommt und auf dem Sofa sitzt Kim Basinger. Ja. Das ist so das Tolle. Ne?
Genau, du machst einen maulfaulen Typ mit einem Karohemd.
Genau. Und, ja, und das muss ich sagen, da muss man beim ZDF jetzt nochmal eine eigene Redaktion gründen, dass man jetzt ein bisschen darauf achtet, dass im Zeitalter von Social Media, wo jeder es gewohnt ist, in seine Handykamera zu irgendwas zu plappern, dass da jetzt nicht nur so die ganz krassen Profis, da müsst ihr noch ein bisschen besser mixen. Ne? Auch die Kloschwestern, die waren natürlich auch ultra gut drauf und liebe Grüße und top, ne? Aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass da jemand ein bisschen, dass so zum Beispiel maulfauler Grummel dann mal ist, ne?
Ja, die müssen das so ernst nehmen. Die haben halt einen Lachanfall gekriegt, was sehr sympathisch war.
Sympathisch,
aber auf der anderen Seite noch witziger ist, wenn die mit der Klobürste im Klo rumrühren und dabei halt so machen, als würden sie gerade eine Rakete zusammenschrauben.
Genau, und Tommy hat er allein 10 Minuten für das Gespräch mit dem Wettenden gebraucht, weil er denen die Worte aus dem Mund zwiebeln musste. Er hat dann da, und wie ist dir die Wette eingefallen? Ja, habe ich mir ausgedacht. Ja, und wie lange hast du da geübt? 2 Wochen. Ja, und dann hat er immer so geschraubt und so, und die haben ja mehr geredet als er. Ja.
Weißt du, was ich immer super geil finde, ist, wenn die Kinder da, ne, die da ihre Kinderwette machen, die kriegen da immer ein Geschenk, ein Fahrrad oder Lego, oder die dürfen ein Wochenende mit in den Centerpark oder so was Tolles, ne?
Ja.
Und diesmal durften sie Lena und Lena die Haare schneiden, ne?
Dies, genau. Lena und Gabi. Und wir haben aber da auch ja diesen Kleinen da, der da an diesen Schlaufen da rumgeklettert ist.
Ja.
Und,
ach, der war auch toll.
Ja, der war toll. Und dann kam ja so ein YouTuber, der da irgendwie so ein Trampolin im Garten hat und damit ganz viele Fans auf seiner YouTube-Seite da versammelt. Und der hieß dann irgendwie besonders, und es war wohl
Vinny Piano.
Ja, so. Und das war dann der große Held, die große Legende, die also dieser Kleine da auf jeden Fall mal treffen wollte. Ja. Und dann kam der raus und hieß es, hier ist deine Überraschungs, dein Überraschungsmensch, hier ist Vinny Piano. Und er kam raus und dieses Kind hatte ein beachtliches Stoneface.
Ja.
Es hat keinerlei Regung der Freude. Nichts. Es hat
doch,
einfach.
Nein,
später, als es dann hieß.
Der hat den Mund sperrangeweit aufgesperrt.
Das kam erst danach. Das war das Witzige. Guckt's euch nochmal an.
Ja, okay.
Danach kam noch ein zusätzliches Geschenk, nämlich, dass die nochmal zusammen hüpfen dürfen irgendwo.
Bei Vinny im Garten.
Da ist ihm wieder eingefallen, oh, ich bin im Fernsehen, ich muss mich jetzt freuen.
Mhm. Ja.
Ja, und dann hat er so auch, sag mal, ein bisschen geschauspielert. Ja, aber wie im Comic, also das hat er sich auch ausgedacht. Das ist ja nicht passiert.
Die Maske,
und
Jim Carrey.
5 Minuten zu spät. Als der rauskam, hieß ja, das wird Jimmy Piano, wolltest du immer schon mal treffen, hat er gesagt, ja. Und das fand ich auch sehr gut.
Mir hat noch sehr gut gefallen, auch eine Beobachtung, was man früher, war das, glaube ich, normaler. Also das habe ich nicht hinterfragt, aber heute kam es mir komisch vor. Und zwar, das ist so ein Klassiker von Gottschalk. Der Darts-Typ hat da seine Pfeile da überall hingeworfen, nur nicht dahin, wo die sollten. Ist da ein Wettkönig geworden, Glückwunsch. Und nach der Wette hat Tommy gesagt, so, was weiß ich, Andreas oder wie jetzt, keine Ahnung, so Andreas, jetzt magst du dich denn nochmal zwischen Helene und Michelle setzen? Und dann hat der so gedacht, und das hat das Publikum so gedacht. Hat gesagt, ja, willst du dich dazwischen setzen? Also, als wäre es was ganz anderes und vor allen Dingen für den Typen was ganz Besonderes, zwischen zwei Frauen zu sitzen. Da habe ich zu Katar gesagt, guck mal, ich darf neben dir sitzen. Also das war früher so was, einfach was man so gemacht hat, darf man dann nochmal da zwischen zwei tollen Frauen sitzen. Und hier gab es auch nochmal einen richtigen Hohoholle.
Also so viel Kritik hat er den ganzen Abend nicht gebracht. Da kommen wir jetzt nämlich mal zu dem Punkt. Ne? Es hat morgens um 7.30 Uhr angefangen. Pfeife kann das mal einspielen, wie mich Jakob auf dem Handy geweckt hat.
Heute ist Wetten, da Hass. Oh ja, das macht Spaß. Wir fahren zu Wetten, da Hass. What happened to Rock'n'Roll?
So ging die ganze Fahrt los und wir hatten ja uns so einen Roadtrip zusammen mit Kata überlegt. Ne? Wir sind dann mit dem Zug angereist und wir haben mal wirklich, also es gibt ja auch, muss man ehrlich sagen, keine andere Fernsehsendung, für die wir durchs halbe Land reisen würden, um uns da ins Publikum zu setzen.
Außer Duell um die Welt nach München fahren, da kriegen wir Geld für.
Ja, richtig, ja.
Mhm.
Ja, Nein, wir hängen naturgemäß sehr oft in Fernsehstudios ab und irgendwie ein ist bisschen Arbeit, entzaubert ne? das ja, das auch ein bisschen und da ist auch viel mit Arbeit. Und, ja. Man geht ja auch nicht am Wochenende ins Büro und fährt dafür nach Nürnberg irgendwie. So, und das ist aber was ganz anderes. Da hat Jakob hat da so ein Kakao hast du gezaubert, ne? Hat er mir auch den ganzen Morgen noch auf die Mailbox gesprochen, Sprachnachrichten geschickt, wie geil der Kakao wird, hat er seine Insta-Stories gemacht. Ja. Da ging's los, wie die Schulbuben, sind wir dann ins Abteil gegangen, wir hatten so ein eigenes Abteil und dann hat er erstmal die Titelmusik, die Eurovisionsmusik abgefahren und die Titelmusik und hat so laut gesungen und dann prompt kam die Schaffnerin, hat gesagt, die Leute haben sich beschwert.
Ja. Wirklich?
Ja. Ich habe
Ja. Und da war Ärger gekriegt, ja. So peinlich ja. laut was.
Und dann habe ich vom Handy so alte Wetten, das Openings. Und dann hieß es, heute aus Düsseldorf mit Iris Berben. Und da musste Schmitty winken. Mhm. Heino Fair, ich hatte Katha gewunken.
Gott, bin ich froh, dass ich da nicht dabei war.
Das war richtig toll.
Ja, kein 10 Minuten dabei.
Es war eine Fanfahrt.
Ja. So, und dann kamen wir da ins Hotel. Ja, haben uns
erstmal haben wir Kakao und der hat dir auch
ja,
geschmeckt.
Ja, den Kaffee hat mir auch
obwohl
geschmeckt.
Obwohl Schmitty kein Süßer ist. Nee.
Ja. So, und dann sind wir ins Hotel, haben uns da kurz noch fein gemacht für den Galaabend und dann sind wir dahin. Und das fand ich irgendwie, auch wenn wir, wie eben schon gesagt, wir sind das eigentlich gewohnt, dieses Umfeld, aber zu sehen, dass da 3000 Leute in der Schlange stehen, irgendwie die auf den Einlass warten.
Fast
ne?
10 Kilometer. Ist ja nicht übertrieben. Du hast ja auch gesehen.
Ja, ja, die standen einmal komplett ums Messegelände rum. Ja.
Du hast wirklich das Gefühl, die ganze Stadt ist auf dem Bein. Das ist das Event. Es gibt nichts anderes. Und wenn man dann sogar auch noch die Einschaltquoten, die das Ganze
ganz
hatte.
Ganz kurz, man sagt zum Taxifahrer nicht, ich will in Halle 7, sondern du sagst, ich will zu Wetten, das und dann fährt er dich dahin. Mhm. Das zeigt die Größe des Events.
Naja, das zeigt aber auch ein bisschen die Kleinheit der Stadt. Denn das ist schon, wenn man sich mal fragt, warum sind die denn da in Böbling? Ne? Naja, weil da auf einmal da der Punk abgeht, wenn da sowas passiert. Wenn du in Berlin, wenn da in Friedrichshain Wetten, das ist, da kriegst du das in Kreuzberg schon nicht mehr mit.
Das stimmt.
Das ist dann egal. Dann heißt es irgendwie, heute Wetten, das aus Friedrichshain. Und beim nächsten Mal heißt es, heute Wetten, das aus Steglitz. Kreuzköln. Ja. Und das ist halt anders hier in Berlin. Man kennt das nicht, weil man auch so verwöhnt ist mit so viel, also jetzt vielleicht in der Corona-Zeit nicht so, aber grundsätzlich ist man ja eigentlich, hat man ja so ein Überangebot von Sachen, die man machen kann. Und dann fährt man irgendwie an so einer Halle vorbei und denkt, was ist da los? Und dann guckt man und denkt, ach guck mal, Bryan Adams ist da heute.
Ja.
So, und nicht, dass einen interessieren würde, aber das wäre natürlich so voll das Thema in allen anderen Städten.
Nicht so bei Jakob Lund. Da hat nämlich sein Gottesdienst angefangen und das war nah an Sektenhaftigkeit, was er da abgezogen hat. Ne? Also das ab dem Moment, wo wir dieses Messegelände betreten haben, gab es bei dir keine Kritik mehr. Alles war fabelhaft,
ja.
Alles war perfekt.
War auch gut.
Man wurde wirklich getadelt, wenn man nur ansatzweise irgendwie ein Augenlid nach unten geschoben hat so ja. Und irgendwie Tommy tadeln konnte oder einen Gag jetzt nicht so optimal fand, kam sofort die Erklärung, warum man da nachsichtig sein muss und warum das eigentlich jetzt ernsthaft so perfekt gemacht ist.
Ja.
Ich glaube noch in der Veranstaltung zu dir gesagt, Tommy könnte einen auf offener Straße erschießen. Dann würde Jakob Lund um die Ecke kommen und wie würdest du mir das erklären?
Dann würde ich sagen, guck mal, der Tommy meint es jetzt nur gut, der hat ihn jetzt mal erschossen. Das ist auch traurig, aber im Grunde ist es auch für die Show jetzt nochmal ein schöner Moment gewesen und den wollte er dann schaffen.
Ja. Ja. So ging das die ganze Zeit. Dann waren wir Backstage, also Joko hat uns Backstage geholt, da müssen wir auch noch ein Hündchen mit dir rupfen, da haben wir nämlich auch irgendwie so eine rote Linie, also nee, da haben wir sowas festgestellt. Ach komm, kommen wir gleich zu. Wenn man dich anruft und man will dir eigentlich, man steht da in den Zuschauerreihen und man hat da die Brezel in der Hand und die Sektflöte und dann ruft man Glashäufer Umlauf an,
Dann
gehst du entweder nicht ran oder, wie es in dem Fall war, du hast sogar Jakob noch angerufen, der hat dir unsere Misere erzählt, dass wir hier so ein bisschen dämlich rumstehen und sehr gerne Backstage würden.
Ja.
Und dann hast du aber gesagt, ja. Und hast dann mehr oder weniger wieder aufgelegt.
Ich kann euch
Joko
sagen, welcher,
bringt einen innerhalb von 2 Minuten Backstage.
Joko hat das eine halbe Stunde später gemacht, deswegen, und da habe ich nämlich gesagt, ich melde mich nochmal, wenn wir hier fertig sind. Und das hat Joko dann schneller gemacht als ich. Also da muss ich ein bisschen die Schuld von mir weisen, weil in der Sekunde, das ist nämlich, das müsst ihr euch vorstellen, wo wir dann telefoniert haben, habe ich gesagt, jetzt gerade ist schwierig, danach machen wir das, weil wir saßen da drin und alle waren gleichzeitig da. alle Gäste der ganzen Show waren gleichzeitig in der Halle und es war ein
Riesen. Was war das, eine Probe?
Ja, so eine Art Probe, wo man einmal sieht, da ist der Weg und hier sind die Stufen.
Aber
und
da war es
nicht
so, dass Helene Fischer schon mit Aber ihr Lied, was sie später überraschend gesungen hat, schon mal komplett geprobt hat. Das war nicht so. Das habe ich nicht gehört vorher. Ne?
Also im Hintergrund, als wir telefoniert haben.
Hat sie da nicht schon, Darling, can't you hear me? Yes, so
ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewesen sein könnte.
Nee, ne?
Nee, also würde ich mich wundern, wenn das, ich weiß es nicht
mehr. Die war so überrascht, dass ihr sofort ein Mikrofon gewachsen ist in der Hand.
Ja, ich weiß das nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Da war also viel ein Tohuwabohu, ein Durcheinander. Ja. Woher soll ich da jetzt so genau? Aber am Ende, Leute, da wart ihr dann da, da seid ihr reingekommen und da muss ich ja mal fragen, Happiness bei dir?
Happiness? Ja, absolut.
Ja, auch bei dir Happiness?
Dank Joko war es Happiness.
Happiness?
Ja, Happiness.
Happy Happiness? Ja, das ist ein neues Wort, muss ich sagen. Das ist immer schön, dass ich ab und zu mal, ich finde das eine sehr positive Art und Weise, mal abzufragen, ob alles gut alles läuft. Happiness?
Von wem hast du das gehört?
Das ist so ein, gehört zur Arbeit. Es gibt also Aufnahmeleiter, die zwischendurch immer wissen wollen, ob alles in Ordnung ist, ob jetzt also sowohl der Regisseur als auch die Kamera, als auch der Ton, als auch die Darsteller oder so, wenn alle zufrieden sind, da wird kurz gefragt, also haben wir es jetzt, ja, ist jetzt also praktisch diese Teil der Arbeit, können wir übergehen zum nächsten Schritt und dann wird kurz gefragt und dann auch irgendwann nicht mehr mit dieser freundlichen Zugewandtheit, die ich habe, sondern irgendwann ist es halt so ein Arbeitswort, wird jetzt gesagt, ist mir aufgefallen, Happiness.
Aha.
Und dann geht man hin und macht ein fragendes Gesicht und stellt sich vor einen und sagt, Happiness? Und dann sagt so einer, jo, Happiness.
Das ist ja absurd.
Und dann geht's weiter und so. Und das wird dann teilweise nicht hinterfragt. Und ich stehe dann da und denke, was ist das für ein komisches Wort? Warum sagt man denn Happiness?
Das hast du da gehört. Das kann ja nur bei Wetten, das gewesen sein.
Nee, das habe ich nicht da. Habe ich woanders gehört.
Ja, ja.
Nee, ich habe es tatsächlich woanders gehört.
Wirklich?
Es passt auch eher in eine andere Ecke.
Aha.
Ich habe es woanders gehört.
Okay.
Eher im kleineren Set. Und da wird so gesagt, Happiness? Und so mache ich das jetzt auch, weil man braucht nicht einfach nur sagen, ist in Ordnung, sondern man kann richtig glücklich sein darüber. Also happy nahezu.
Wir müssen noch die andere Seite des Puzzles zusammenfügen, weil wir haben es ja als Zuschauer genossen und du hattest auch einen schönen Abend.
Du saßt den ganzen Abend, muss man auch sagen, kerzengerade, wie so eine Ballerina, ne? Eine perfekte Körperhaltung und dann die Hände
war klatschbereit jederzeit.
So kleine Klatscher.
Ja. Jederzeit
wie man auf einer Hundeshow irgendwie den Star irgendwie.
Aber ich hatte auch wirklich Tränen in den Augen, muss ich auch sagen. Beim Opening, als Tommy rauskam, hatte ich Tränen in den Augen, weil, das muss ich jetzt nochmal einordnen, so wie du dich hier über mich lustig machst. Für mich gab es so ein paar Sendungen, die haben den Funken des Fernsehens in mir so zum Lodern gebracht. Das war Wetten, dass, die Wochenshow damals, Harald Schmidt-Show und TV Total. Und diese Sendung habe ich verehrt und jede Sekunde aufgesogen und geguckt und mich dahin gewünscht. In welcher Funktion spiele gar keine Rolle. Ich wollte irgendwie da so mitmachen. Ich wollte bei den Leuten, die das machen, hatte keine Vorstellung als Jugendlicher, als Kind, was die da tun, aber wollte ich so mitspielen. Wie wenn man auf dem Spielplatz so zwei Jungs sieht, die eine richtig geile Burg bauen und man sagt, da will man auch eine Muschel draufdrücken.
Ja.
Und so war das bei mir. Und dann hat sich irgendwie so ein Kreis geschlossen, dass auf einmal sitze ich dann in dieser Sendung als Zuschauer, aber letztendlich ja auch als jemand, der wir jetzt ja auch zusammen mit 10 Jahre Fernsehen selber machen. Und dann sehe ich da den Thomas Gottschalk rauslaufen, den ich eben vor 15 Jahren das erste Mal im Wohnzimmer gesehen habe, nämlich vor dem Fernseher. Und irgendwie hat sich da so ein Kreis geschlossen. Es war ein ganz großes Glücksgefühl, so einmal ein Stolz auf mich selber, aber eben auch, dass ich da jetzt sein durfte, sowas erleben darf. Da habe ich mich auch total glücklich geschätzt für. Und dann zu erleben, wie der das macht. Und da hat mich wirklich jeder Satz tatsächlich glücklich gemacht. Und dass man wusste, wo alles ist und wie alles läuft. Das war ein überwältigendes Gefühl. Und ich habe ihm auch sehr gegönnt, dass er jetzt diese Sendung jetzt nochmal so macht und dass es dann auch so ein großer Erfolg ist. Das finde ich einfach toll.
Das sind aber auch so die Musiken, wenn die Eurovisionshymne und dann kommt die Wetten, dass Titelmusik. Und dann wird heute zu Gast Joko und Klaas und so.
Ja, toll.
Und dann ist ihm wirklich, also das ist jetzt kein, es sind wirklich die Tränen über die Wangen gelaufen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Ne?
Ja.
Und also es kriegt mich ja auch und natürlich ist das komplett Nostalgie. Und wir haben uns dann noch irgendwie auch nochmal angebrüllt, weil Jakob halt meinte, also warum kommt heute nicht jeder auf so eine geniale Sendung? Und dann habe ich gesagt, wie verblendet kann man denn sein?
Ja, das sind halt so Gefühle, die das überdecken. Ja. Das ist, also der weiß ja selber, dass er Unsinn redet. Aber
das gibt 4% und ganz, ganz miese Kritiken, wenn du das heute aufhören würdest.
So ist es.
Aber ich will jetzt noch hören, wie war das denn für dich, mit da rauszukommen?
Ja,
im echten Wetten, da ist durch so einen Tunnel, Zwei Kamerakrans hatten die. Cool. A 10 Meter.
Cool. Ja, das war alles gut, hat man ja gesehen. Also das war es. Und für mich war der auch ein großer Abend. Wir waren da später noch dann im Hotel und da gab es ja keine richtige Aftershow-Party, und war auch nicht viel los.
Ja.
Und so, und da gab es aber dann so eine Ecke, die so einigermaßen leer war. Und da saßen wir dann noch und dann kam tatsächlich noch Frank Elstner und Thomas Gottschalk so und ein paar andere Leute noch und dann saßen wir dann da noch so rum und das war, fand ich auch mal ganz schön. Also wir waren alle drei so ein bisschen leer gequatscht,
ja,
weil man jetzt auch gerade Thomas ja nun genug geredet hatte an dem Tag und das war so eine nette Atmosphäre, keiner hatte mehr so Gagdruck irgendwie. Sondern es wurde so, der Abend plätscherte so aus und ich wurde auch müde.
Gibt es Thomas Gottschalk ohne Gagdruck?
Ja, also der ist immer lustig, aber... Weil
also sitzt er da und guckt auch einfach mal so im Start so ins Glas.
Ja, ist auch passiert, ja. Ja, aber auf eine gute Art. Also er hat ja nun wirklich abgeliefert an dem Tag. Ja. Das ist dann ja auch in Ordnung nach so einer langen Sendung. Aber jetzt auch, muss man auch sagen, trotzdem noch energiegeladen. Also jetzt nicht, der sitzt, fällt dann da, lässt jetzt keiner die Luft raus und dann erkennt sie nicht wieder. So nicht. Sondern trotzdem gut drauf.
Ja.
Und vor allen Dingen muss man wirklich mal sagen, Frank Elstner, der, man weiß ja auch um seine Krankheit Bescheid und so, und er ist ja nun auch nicht mehr ganz so jung. Aber ich finde das beeindruckend, wie scheißegal dem das ist. Ja. Der sagt immer, ey, die Tabletten sind gut, offenbar läuft das hier alles.
Ach, der ist im Kopf einfach topfit.
Der ist topfit, genau. Und ja, exakt. Und der macht jetzt ja keinen Hehl draus, dass es ihm manchmal dann nicht so gut geht. Und trotzdem nimmt er da fleißig seine Tabletten und offenbar gibt es bei ihm auch die Einstellung, solange die gut funktionieren, kann man auch noch ein bisschen Gin Tonic draufkippen.
Ja, warum nicht?
Und ich war wirklich wahnsinnig müde schon. Da war es so 2:30 irgendwann.
So lang saßt ihr da.
Ja, ewig, ewig.
Der hat mir bis 2:30 noch SMS geschrieben, ich soll jetzt runter. Kommen.
Ja, genau.
Du warst richtig angezündet. Ne?
Ja, na klar. Und dann, dann dachte ich mir irgendwann, oh, ich muss jetzt mal ins Bett, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Und dann sah ich aber Frank Elstner, der da topfit saß. Pulp Fiction getanzt hat. Ich sage, ich kann ja jetzt nicht vor dem ins Bett gehen. Also ich meine, was ist das denn für eine Niederlage?
Ja.
Und dann hat er tatsächlich gesagt, so, und jetzt trinken wir noch einen Gin Tonic. Da habe ich gesagt, gut, da keine Widerrede. Und habe ich alles, was sie mir hingestellt haben, habe ich ausgetrunken.
Ja.
Und am nächsten Tag kam ich völlig fertig in den Frühstücksraum und habe mir da eigentlich auch nur einen Kaffee geholt und bin wieder abgehauen.
Und saß Tommy da mit Udo?
Nee, Tommy saß da, aber völlig aufgeräumt, als wäre nichts gewesen. Der sah wirklich aus, als käme er gerade aus der Badewanne und hätte sich so einen ganz schönen frisch gewaschenen Pullover angezogen und sah aus wie der junge Frühling, das muss man wirklich sagen. Und hat da so ganz manierlich gegessen und ich sah aus wie eine zertretene Mandarine.
Frank Elstner hat dich unter den Tisch gesoffen.
Ja. Ja, hat er wirklich. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Und
er ist halt ein ganz großer.
Ja.
Er ist ein ganz großer und ich habe diese Wette verloren.
Ja.
So sieht's aus. Aber es war, du hast ja gerade in deinen ganzen Aufzählungen von Sendungen, die dich begeistert haben, hast du ja auch TV Total nochmal. Weil heute ist, wir zeichnen auf an einem, was ist heute? Donnerstag.
Genau.
Also
heute
Nacht kommt der Podcast.
Und gestern TV Total.
Gestern lief TV Total mit Sebastian Puffpaff. Am Dienstag war der Moderator Sebastian Puffpaff ja auch bei mir bei Late Night Berlin. Da fand ich es schon sehr angenehm und irgendwie ja sympathisch, weil so richtig kannten wir uns nicht und haben uns dann da mal so länger unterhalten und das fand ich schon irgendwie gut. Alle waren natürlich wahnsinnig gespannt, wie macht er das jetzt und so und der Druck und die Fußstapfen und ich weiß nicht, was da alles da über so einer Marke, die man ja lange kennt, irgendwie drüber schwebt. Das ist alles riesig, kann Druck verursachen, aber was man sagen muss, ich habe es mir jetzt, konnte es mir nicht live angucken, aber habe es mittlerweile nachgeschaut, also diesen Druck oder sowas, den man da mitkriegen kann, oder eine zu große Ehrfurcht, die anderen vielleicht davor bewahrt, da selbstbewusst und locker und geschmeidig da durch so eine Show zu gehen, das hat man dem überhaupt nicht angemerkt. Ich fand es eine sensationelle Leistung, wie der da zum ersten Mal in ein neues Studio kommt, eine Show macht, von der eine Menge Leute viel erwarten. Man weiß, dass ganz Deutschland guckt da hin und will jetzt wissen, was ist los. Und macht das wirklich mit einer Entspanntheit, die ich so bei einer Premiere, bei einer ersten Show noch nie gesehen habe.
Es gibt ja so Anzeichen auch für Aufregung, ne? Also so ein bisschen zugekniffene Augen oder einen roten Hals oder irgendwie eine Haltung. Zitterlippe. Oder ein Schweiß oder eine so angespannte, hochgezogene Schultern oder einen unentspannten Stand. Das hatte der alles nicht. Also ich war wirklich tief beeindruckt. Der war locker, gut gelaunt, aber nicht künstlich gut gelaunt, hat ins Publikum geschaut, die hatten ja auch voll besetzte Plätze und das war, fand ich wirklich eindrucksvoll, wie er das gemacht hat.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, musst du dir mal angucken, das Publikum ist auch also entweder auf Ecstasy oder schwer begeistert.
Ja.
Also die auch komplett, alle drehen durch und freuen sich auf TV Total. Es ist auch, muss man wirklich sagen, das, was man erwartet, wenn man hört, es kommt zurück, das kriegt man. Und es hat nicht lange gedauert, bis man sagte, ja klar, das hat Stefan Raab immer moderiert, aber das ist jetzt vollkommen okay, dass der das macht. Und das sehen ja also ganz viele Leute so. Und ich muss wirklich sagen, ich war mir so unsicher, ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen. So, wie, was kommt da denn jetzt? Wie macht man das denn jetzt? Oder wie finden das überhaupt Leute? Und wer erinnert sich daran? Oder wer kommt neu dazu als Zuschauer? Also auch jetzt sieht man auch heute auch ein großer Erfolg, was die Zuschauer anbetrifft. Und ich kann das echt gut verstehen, weil man mit einer großen Entspanntheit da durchgeschickt wurde. Und da muss man sagen, das ist wirklich bei ProSieben jetzt mal ein Neuzugang, den man so viele, viele Jahre nicht hatte. Und da ist jetzt ein neuer in der Familie. So nehme ich das jetzt mal wahr und sage herzlich willkommen.
Woran liegt das eigentlich? Das ist gerade die Zeit der Nostalgie-Shows.
Vielleicht kommt ja Robby wieder aus der Ostsee zurückgeschwommen.
Ja.
Robby, unsere Robbe Robby. Und Carsten Speck gleich hinterher mit der Fußfessel am Bein.
Und die Superclips. Die besten Clips im
die
Umlauf.
Die besten Clips im Umlauf. Soll ich sie nochmal auflegen?
Kann man noch mal bringen, ne?
Soll ich nochmal Klaas Wortschuh neu auflegen?
Mein bester Feind, Quizpoker. Wo sind diese herrlichen Retro-Shows?
Ja, das Duell um die Geld.
Ja.
Mein bester Feind, die Rechnung geht auf uns.
Ja. 17 Meter.
Ahnungslos das Comedy-Quiz. Die ganzen sensationellen, meine Wahlsendung von vor 4 Jahren, die, wo sich die Menschen drum gerissen
haben. Da haben doch die Leute vorher haben gebadet und sind im Bademann, haben die deine Wahlsendung geguckt.
Genau, alle beide Zuschauer haben vorher miteinander gebadet.
Meint ihr, das hat mit Corona zu tun oder ist das zu küchenpsychologisch?
Ich glaube, das sind jetzt ausgerechnet die zwei Marken, die die Leute wirklich geliebt haben und die irgendwie auf einmal, die gab es dann nicht mehr und so. Und dadurch, dass es TV Total und auch wenn das so lange gab, es gibt nicht viele solcher Shows.
Meint ihr, Harald Schmidt läuft unruhig den Flur auf und ab und überlegt, wie mache ich es nu?
Könnte sein. Ne?
Live aus dem Studio 449 in Köln. Da ist
ja,
er wieder.
Ja, der so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel.
Ja.
Aber da kann man ja auch nochmal sagen, ne? Der große Abgesang vom Fernsehen, da ist vieles richtig. Aber es gibt kein vergleichbares Medium, auch im Jahr 2021, was so eine Welle auslöst, wie das Wetten, das ausgelöst hat, wie das gestern Abend TV Total ausgelöst hat, wo irgendwie alle gleichzeitig sich über die Sprüche von Gottschalk aufregen oder irgendwas loben oder in Kindheitserinnerungen schwelgen, alle eine Anekdote dazu haben, wo 50% Marktanteil, 14 Millionen Leute, das schafft. Wir kennen alle keine Zahlen von Amazon, Netflix und Co., aber kein Neustart von irgendeiner Staffel, nicht mal von Game of Thrones, löst das aus, was Wetten, das an so einem Samstagabend ausgelöst hat.
Das
und
stimmt,
das macht die alte Tante Fernsehen noch ganz richtig.
Ich hab nochmal drüber nachgedacht, weil man denkt, was ist das denn, was der Sebastian Puffpaff da macht und so. Und wir haben hier eigentlich schon mal vorher drüber geredet und letztendlich ist es das auch wieder. Das klingt immer so ein bisschen klein, aber das ist eigentlich was Riesiges, was man irgendwie nicht so gut beschreiben kann, was aber irgendwie so eine Grundakzeptanz auslöst. Es ist das unsichtbare Talent des Nicht-Nervens.
Mhm.
Er nervt nicht. Er ist laut und schreit da rum und macht Witze und wie das immer so ist, wenn einer eine Stunde lang Witze erzählt, da findest du dich jeden Witz wahnsinnig lustig und dann findest du wieder was etwas lustiger, dann denkst du dir wieder, ja, okay, die eine Pointe siehst du kommen und findest sie vielleicht nicht so gut, die nächste überrascht dich, findest sie umso besser, aber es liegt so eine Stimmung darüber, dass man so grundsätzlich denkt, das stört mich nicht und weil es nervt nicht und was so laut und lärmig ist, nervt eigentlich ganz schnell. Und das hinzukriegen, das ist etwas, das kannst du, glaube ich, nicht so richtig lernen. Das gilt natürlich auch nicht für jeden Zuschauer oder jede Zuschauerin. Jeder sieht das anders. Jeder hat so eine andere Erwartung an Moderator und anderen Geschmack und so. Aber ich sage jetzt mal so im groben Überschlag, hat er das. Und das hat sich da jetzt auch wieder gezeigt, dass man einfach Bock hat, dem zuzugucken.
Mhm.
So. Und man erstmal mit einer großen, entspannten Neutralität daran geht.
Sagt mal, ich brauche eure Hilfe. Ich muss in irgendeiner Weise mein Leben neu ordnen.
Hm.
Es ist so, aktuell.
Das ist nur passiert.
Ja, es ist wirklich ein Problem. Also ich habe ein Postproblem. Bei mir ist es so, dass eigentlich die einzigen Menschen, die mir schreiben, ist der Polizeipräsident und Leute, die halt Geld von mir wollen. Und ich weiß nicht, wann es genau passiert ist, aber irgendwie ist es so, dass ich eigentlich erst immer dann bezahle, wenn der Brief gelb wird. Wenn der Brief gelb wird, dann ist es für mich das Zeichen, den muss ich jetzt bezahlen. Und weil ich so viel von diesen Postsachen kriege, wo man Sachen bezahlen muss, entsteht bei mir die Ordnung und die Hierarchie von dem, was bezahlt werden muss, anhand der Farbe des Briefes und wie dick da Mahnung draufsteht. Und da ist zum Beispiel, weiß ich, wenn der jetzt schon gelb ist, dann sollte ich den jetzt mal bezahlen.
Zumindest mal öffnen. Ne?
Also ich habe da wirklich, weiß nicht, wie ihr das seht und ihr es macht, aber ich habe ein Stück weit die Kontrolle darüber verloren.
Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Es könnte sein, dass es Jürgen von der Lippe war, der gesagt hat, es ist ganz einfach, mit sowas umzugehen. Gerade wenn man jetzt auch gar nicht so viel Geld hat, dass jetzt jede Rechnung, jede Mahnung da irgendwie, dann nimmt man sich also diese ganzen bunten Umschläge und fächert die so auf, wie bei Geh aufs Ganze. Und dann nimmt man sich einen raus und der wird dann bezahlt. So, und wenn die anderen, wenn das jetzt 10 sind und einer wird bezahlt und wenn die anderen 9 einen dann anschreiben und sagen, wir möchten auch, dass sie unsere Rechnung bezahlt, dann schreibt man den giftigen Brief zurück und sagt, wenn sie sich nochmal so äußern, nehmen sie beim nächsten Mal an der Verlosung nicht mehr teil.
Aber bei mir, also ich habe das Spiel so ausgereizt, muss ich sagen, dass ich euch auch genau sagen kann, was passiert nach dem gelben Brief, wenn man da auch aus
Versehen. Was passiert denn da?
Ja, also das hatte ich jetzt zum Beispiel auch, also ich hatte vom Finanzamt in meinem Bezirk jetzt einen Brief. Und das ist wirklich, da ab dem Zeitpunkt, das war praktisch mein letzter Alarm. Also wie sagt man denn so, das letzte Zeichen, jetzt muss was geschehen.
Und
ne?
Beim Finanzamt ist gar
so,
nicht
pass
gut,
auf.
Jakob.
Und es ist nicht nur das Finanzamt, sondern die schreiben dann, wir wurden mit dem Einzug folgender Gelder beauftragt. Und dann steht da schon so Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen. Und jetzt war da nicht nur eine Androhung von einer Vollstreckungsmaßnahme, sondern das war ein ganz dicker Brief. Und da waren gleich, und das muss ich auch sagen, als Steuerzahler finde ich das super, die haben die Anliegen gebündelt. Dann war da einmal 230 Euro, weil ich mal abgeschleppt wurde im Sommer letzten Jahres. Ja. Und das hatte sich schon so hochsummiert. Ne? Da war 5 Euro mal 5 Euro, es war wahrscheinlich jetzt irgendwie 150, jetzt war es 230. Dann war einmal 88 Euro, war eigentlich eine Falschpacken, was bei 25 Euro lag, bis auf 88 Euro hochgepetert. Ja. Musst du auch erstmal schaffen. Ja. Durch die ganzen Maßnahmen. Weil da sind wahrscheinlich 27 Leute beteiligt und jeder darf einmal 5 Euro mit drauf notieren. Ne? Und dann waren noch 1,23 Euro, 1,5 Euro 90. Und das haben die alles in einem Brief gemacht. Und das habe ich natürlich hektisch mit schwitzigen Händen am Handy alles überwiesen. Dann im nächsten war so ein dunkelbrauner Brief von Vattenfall. Da stand auch schon drin, wenn sie jetzt nicht bezahlen, dann machen wir den Strom aus. Muss ich mal überlegen. Es ist ja, Gott sei Dank, ist es ja nicht so, dass ich das nicht bezahlen kann.
Musst du in deinem Porsche schlafen.
Es könnte passieren. Jetzt, also ich möchte jetzt wissen, ihr seid ja auch viel beschäftigte Herren.
Ja.
Wie geht ihr denn damit um? Was ist euer Trick?
Also tatsächlich alles, was mit Staatsmacht zu tun hat, ich habe es ja berichtet. Also,
Vattenfall, ne? Ist das für dich auch eine Staatsmacht?
Ist es. Nein, Vattenfall nicht, aber...
Die
aber,
können machen, dass es ganz kalt wird bei dir.
Zum Beispiel, ich wurde kürzlich ja das erste Mal in meinem Leben geblitzt.
Hui.
Das erste Mal.
Was hast du denn für einen Bleifuß?
Ja. Nach 20 Jahren Autofahren, glaube ich.
Oh, Herr Niki Lauda.
Ja. Und das wurde noch... Das war wirklich 3 Minuten später war das bezahlt. Den Brief geöffnet, 3 Minuten später bezahlt. Weil ich weiß damit nicht, genauso mit Steuern etc., das passiert mir da nicht. Ich war früher, hatte ich immer so Ärger mit der Telekom.
Ganz so, ich muss hier eine Anmerkung machen. Die Steuer wird immer pünktlich bezahlt.
Ja,
immer.
Aber SEPA-Lastschrift, das ist einfach das ganze Geheimnis. Damit kann man schon mal viel regeln.
Aber Strafzettel, kannst du nicht einfach sagen, bucht ab, was ihr wollt.
Da hätte ich noch
gibt einen
da Tipp.
So ein Prepaid,
normal
dass
fahren.
Man da einfach 1.000 Euro drauf lädt und dann könnt ihr sich das nehmen?
Das wäre natürlich klasse, wenn ich einfach sage, Leute...
So runterblitzen.
Nein, du musst einfach sagen, ich schreibe dir meinen Brief, ich sehe es ein, schreibe ich einfach nur, liebe Grüße, Jakob Lund. Mhm. Und dann sollen die sich, dann schreibe ich SEPA-Lastschrift, und dann sollen die ganzen Parksachen einfach abziehen.
Aber du bist doch hundertprozentig... Von früher, jetzt nicht mehr, ne? Aber früher warst du ja der mit dem explodierenden Briefkasten, ne?
Ja, Tim Sproten und ich.
Ja, genau.
Aber das heißt, Sproten
hat einen ganzen Sack.
Das Problem ist, Tim Sproten hat bei mir in der WG gewohnt und hat uns immer alle runtergezogen in seinen Ruin da.
Ja.
Bis ich irgendwann gesagt habe, der soll ausziehen, weil wir irgendwie alle bald hinter schwedischen Gardinen sitzen, weil der und dann immer, und was ist mit der Miete für unser WG-Zimmer, ne? Was mit der Miete? Hast du sie bezahlt jetzt? Und dann hat er immer gesagt, ich habe da was geregelt. Habe ich gesagt, du sollst das nicht regeln, du sollst das bezahlen. Und das war ja nicht viel, ne? Das war ja wirklich ein paar hundert Euro, wirklich nicht viel. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich habe da das gecheckt mit dem Vermieter. Ich gesagt, was muss man denn checken? Ich check gar nichts mit denen. Ich habe auch keine Deals mit denen. Ich habe auch nicht gesagt, so, ich bin jetzt so cool mit denen und habe dann mit denen so ein Verfahren mir ausgedacht. Das Verfahren ist ganz einfach. Man bezahlt seine Miete und dann ist das Verfahren beendet. Für die Miete, für das Geld, was man da bezahlt, darf man hier wohnen. Und wenn man das ganz lange nicht bezahlt, darf man da nicht mehr wohnen. Und dann wird es für alle nervig, weil ich der Hauptmieter bin.
Wenn Sie mit der Florida Reklame einen Werbespot planen, dann melden Sie sich einfach beim Kollegen Tim Sproten.
Genau. Ist er so, ne? Mittlerweile arbeitet bei uns, ja. Es hat sich alles gebessert. Ein
top-seriöser Mann.
Top-seriöser Mann und leitet die Florida Reklame.
Der regelt da was mit Ihnen, der checkt da was aus, der kommt mit Ihnen ins Verhältnis.
So, der regelt das, genau. Ich weiß nicht, der hieß Brauner, der Vermieter. Ich habe da mit dem Brauner geredet. Sag aber mal, du warst früher mit dem vollen Briefkasten.
Ja, ja, so. Aber ich habe auch noch nie einen gelben Brief bekommen. In meinem ganzen Leben noch nie. Weil
das
ich immer
kann nicht sein.
Ab der zweiten Mahnung bezahle.
Ach, das ist deine Regel, zweite Mahnung.
Ja. Aber weißt du, ich vermute das jetzt nur. Ich vermute das jetzt einfach so. Du warst doch bestimmt jemand früher, als es noch kein Streaming gab, als man noch Videos hatte und DVDs und so.
Oh.
Du hast doch hundertprozentig dein halbes Gehalt für nicht zurückgebrachte DVDs
und
ausgegeben.
Und nicht zurückgespult, hast du bestimmt.
Es waren sogar noch VHS.
Ja.
Ja.
So einer bist du doch.
Ich schwör's dir,
du hast
Horror.
Bestimmt nie zurückgespult.
Ich habe für The Specialist mit Sylvester Stallone habe ich 120 D-Mark bezahlt damals.
Tim Sproten für reine Nervensache 2, 146 Euro.
Wie machst denn du das, Klaus?
Wie?
Weil ich finde, also bist ein toller, geschätzter Kollege. Und du bist ein toller, geschätzter Kollege. Ich habe dich lieb und gern.
Ja.
Alles Liebe, alles Gute. Aber du hast durchaus auch immer ein gewisses Lebenschaos um dich herum.
Nee, das ist auch besser geworden. Das ist in so Egalbereichen, wo ihr das noch einsehen könnt, da passiert
was ist
das
mit
schon mal.
Was ist mit Falschparken-Sachen?
Falschparken wird gesammelt und bezahlt dann.
Wie wird und gesammelt? Du hast jetzt nicht gesagt, ich sammle das, ich bezahle das, hast du jetzt nicht gesagt.
Es wird von mir gesammelt.
Wer ist der zuständige Mitarbeiter, der das macht?
Ich.
Du selber.
Ich sammle das selber, das kommt ja nach Hause. Ich habe ja niemanden,
wo
der bei mir...
Wo legst du das hin, wenn du das aus dem Briefkasten...
In den Flur.
Ja.
Auf vorne, auf die Ecke, an der Tür, damit ich weiß, das muss ich jetzt mitnehmen. Okay. So, und und dann gibt's aber schon auch jemanden, der das dann weiter bearbeitet.
Weil Gott sei Dank hast du die Kurve noch gekriegt. Ja. Also
die Kurve zur Wahrheit.
Es war richtig beleidigend, für wie dumm du uns hältst. Ne?
Ja, naja, ich bin jetzt nicht
Machst
so der...
Machst du die selber auf?
Ich manchmal schon. Wenn
das ist eine Lüge, so hat man in Klaas beim Lügen gerade gehört.
Mhm. Ich mache die manchmal auf, wenn die gelb sind. Nein, wenn die gelb sind, dann will ich schon wissen, was drin ist. Also, aber ich tue es auch wieder rein und denke mir,
Ich bin mal einem Betrüger aufgesessen. In meiner Studienzeit.
Aha.
Und zwar so diese ganz kleine, das gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. In der Zeit ist man noch hat man ins Internet eingewählt.
So.
Ne?
Ja. Mhm.
Und dann hatte ich irgendwie, habe ich so eine Rechnung bekommen über 3 Cent. 0,03 Cent, also absurd minimale Zahl. Und da war dann aber gleich so ein Anwaltsschreiben dabei und das hat nochmal 65 Euro gekostet. Und dann, das war meine erste Erfahrung so mit so einem Schall. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, ey. Oh fuck, jetzt muss ich da Anwalt, oh Gott, wenn das meine Eltern rauskriegen, gleich bezahlen, ne? Eine Woche später, dasselbe wieder. 2 Cent. Und das ging wirklich, und ich habe es, glaube ich, 2 oder 3 Mal dummerweise bezahlt, aber das war wirklich, heute würde man sehr drüber lachen, wird einmal googeln, fertig, ab, das war damals noch ein bisschen anders.
Ja, schade, ich wollte dir gerade so einen Brief schicken.
Nee. Ja. Und das habe ich dann bezahlt und irgendwann habe ich gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Die schicken mir jede Woche wieder sowas. Und dann gibt's auch, und da kam's, dann habe ich mich mal getraut, mal nicht zu zahlen.
Ui.
Dann kam aber direkt die zweite Mahnung, die war dann 130 Euro und so, ne? Also es ging dann sofort schlagartig hoch und hier Androhung von Gerichtsvollzieher und also das volle Programm aus allen, da habe ich 5 Briefe an einem Tag gekriegt.
Ja, aber wenn man so betrogen wird, das ist ein komisches Gefühl.
Und ich habe eine Lösung gehabt.
Ach so, erzähl.
Die Lösung war, irgendwann habe ich nicht mehr bezahlt.
Sehr gut.
Und das habe ich durchgehalten. Da kamen Briefe, wirklich kistenweise, Androhungen von Gerichtsvollzieher und hier und da Mahnung und dies und das. Es war nie gelb, weil es nie offiziell war, weil die wahrscheinlich wussten, die haben so Dreck am Stecken. Und irgendwann haben sie es einfach aufgegeben.
Und gelbe Umschläge kriegt man nur, wenn man bei der Stadt arbeitet. Die gibt's nicht im Briefgeschäft. Aber ich bin auch mal ein Betrüger aufgesessen, sehr lange schon her. Da hatte ich so meine erste Kreditkarte. Und irgendwie fehlte da immer Geld und das kann auch gut daran liegen, dass ich das praktisch selber ausgegeben hatte. Und es waren nie so große Beträge, auch immer so kleckerweise, und irgendwann habe ich mir dann mal so einen Auszug geholt, habe mal drauf geguckt und habe dann festgestellt, Moment mal, ich war ja gar nicht beim Starbucks in Hongkong. und ich war ja auch gar nicht bei der Massage in Philadelphia.
Ja.
Offenbar bin ich da einem betrügerischen System zum Opfer gefallen.
Ja, weil ein sehr sparsamer Betrüger war das dann.
Ja, das ist ja das Prinzip gewesen. Ich glaube, mehrere hatten da diese Nummer. Und da gab es wahrscheinlich noch nicht so Sicherheitszwischenlösungen und so. Und dann haben die so überall auf der Welt immer mal so $5, $8, $12.
Aber ich habe gehört, damit testen die, ob es funktioniert. Also ja. dass dann auch teilweise nur 1 Cent überwiesen wird oder sowas.
Ja.
Ne?
Und ja, aber der hatte ein Leben in Saus und Braus. Also ich konnte immer gucken, wann der da seinen Kaffee in Hongkong gekauft hat.
Aber ich muss jetzt nochmal euch fragen. Also man kennt das ja aus Beziehungen. Ne? Dann ist der eine oder andere mal so in der Schublade, dass er immer die Schuhe nicht aus dem Flur räumt. Ne? Und dann... wenn dann nur mal einmal im Jahr die Schuhe im Flur sind, dann ist man schon sauer, ne? Also weil man in der sogenannten Schublade ist beim anderen, ne? Meint ihr, ich bin jetzt bei der Stadt Berlin schon in so einer ganz ungünstigen, praktisch gedanklichen Schublade, dass die schon, wenn ich da nur mal so halb nicht sofort bezahle, dass die dann schon sofort auch sauer werden und mir die ganzen Zwangsmaßnahmen, den Gerichtsvollzieher aufmachen. Könnte ich nicht hier nochmal sagen, liebe Stadt Berlin, ich versuch's einfach mal.
Soll ich Musik anmachen?
Ja, das wäre gut. Ich muss mich aus der Schublade mal rausreden und ich muss auch bessern. Liebe Stadt Berlin, lieber Bezirk, ihr wisst ja, wer gemeint ist, ich möchte mich bessern. Möchte zukünftig, werde ich ab dem ersten Brief bezahlen, das nehme ich mir jetzt vor. Am Wochenende setze ich mich mit den ganzen Sachen dahin und bezahle die einmal so durch. Und ich möchte, dass ich aus eurer Schublade rausgehe, dass ich nochmal eine neue Chance bekomme, eine neue Chance, ein guter Bürger zu sein, der pünktlich seine Rechnung
bezahlt. Das ist eine Scheiße. Jakob, ich habe es wirklich versucht, ich habe auch die Musik drunter gelegt, aber du musst einfach normal fahren, nicht wie ein Geisteskranker.
Moment, es sind alles Parktickets.
Und du musst einfach nicht falsch parken. Da stehen Schilder, die helfen dir durch diesen Dschungel. Und
ich
dann
dachte,
hast du
das
kein
heißt
Problem
aber,
mehr.
Da kostet es ein bisschen mehr, wenn man da jetzt dringend auf den Parkplatz angewiesen ist. Dachte ich, dann zahlt man 25 Euro, wenn man das ganz dringend braucht.
So.
Sag mal, Konsti, kannst du mal eben kommen, bitte? Komm mal eben, ich will noch mal was fragen. Ich check was nicht. Ich muss eben kurz Konsti mal eben was fragen, weil da kam was auf bei unseren ZuhörerInnen und ich möchte einmal wissen, was jetzt genau los ist.
Was ist denn?
Wo ist er denn?
Cool, Konsti.
Hallo, Konsti. Was, komm mal.
Wann bringst du deinen Computer mit, wenn wir dich was fragen müssen?
Konstantin, kannst du hier bitte...
Ja, hallo.
Was? Warum?
Na, hi.
Ja, warum steht Butter auf deinem Pullover?
Weil ich Butter mag.
Ich mag auch Butter. Sehr guter Pulli.
Ja, könnt ihr euch ja mal treffen. So, also ich habe eine Frage. Und zwar, wir wissen nicht so genau, ob wir jetzt, wann jetzt 100. Folge ist, weil wir sind immer nicht so gut in sowas.
Nein, ganz kurz, ich wurde schon beschimpft von HörerInnen, die gesagt haben, was sind wir für eine dumme Arschlöcher, dass wir gar nicht wissen, dass die 100. Folge schon war und da nichts Besonderes
in
Anführungszeichen gemacht
haben. So, und war die jetzt schon oder war die jetzt nicht?
Nee, die war jetzt noch nicht. Nee.
Hä? Und warum? Also Twitter
warum
hat
sagen die
immer
das?
Recht.
Nee.
Warum sagen?
Nee.
Die sagen, vor einer Woche wäre die 100. Folge gelaufen und wie...
Die haben gesagt, wir stinken nach Scheiße vor Wut, haben die das gesagt. Ja. Dass wir nach Scheiße stinken, haben die mir geschrieben.
Es gab 4 außerordentliche Folgen.
Außerordentlich gute?
Außerordentlich gute Folgen und 4 außerordentliche Folgen, die aber keine regulären Folgen waren. Das waren der Trailer, dann bei Anruf groß.
Bei Anruf dann was?
Bei Anruf groß, wo ihr Toni angerufen habt.
Groß, ja, zum Podcast haben wir da. Ja.
Dann hatten wir die Folge von unserem lieben Freund Micky Beisenherz. Im Feed. Mhm. Die ist dann wieder rausgeflogen.
In was?
Na, in eurem Feed da.
Das war doch ein Marketing-Trick, dass
das
die erste Folge von Micky Beisenherz
im Feed.
Achso,
bei uns auf unserem Kanal.
War praktisch in unserem Kanal, wurde die angezeigt, damit die auch gehört wird.
Das ist Nummer 3. Und Nummer 4 war die Folge mit Timon Krause.
Ah, das war auch eine Schlüssel.
Gut, das heißt, also waren jetzt, okay, dann, ja, dann ist egal.
Und
wann
die
ist,
wurden nicht mitgezählt oder die wurden jetzt mitgezählt?
Das sind 4 Spezialfolgen oder Trailer.
Die hast du
halt
nicht mitgezählt.
Nee. Das sind keine regulären
stimmt,
Folgen.
Da hat er recht, da konnte
so. Das heißt,
und was ist diese ominöse Folge 0? Wir haben ja gestartet mit Folge 0.
Ja, das ist Folge 1.
Ja.
Warum haben wir es nicht Folge 1 genannt?
Ja, weil wir uns nicht getraut haben.
Ja. Um die Leute zu verwirren.
Ja.
Also was ist jetzt, können wir jetzt einfach mal einmal festlegen, wenn es also jetzt keine Wahrheit gibt, dann muss man sich eine ausdenken.
Wir machen
es
wie Putin, wir legen fest, wann die 100.
So
Folge
ist es, genau. Ja, wir denken uns das jetzt aus. Ja. Wann ist das jetzt?
Die ist nächsten Freitag, am 19.11. Übrigens,
da haben wir keine Zeit, da müssen wir ins Studio.
Fast auf den Tag genau, das 2-jährige Jubiläum ist.
Ach,
am 22.11.2019.
Oh.
Mensch, noch eins.
Na, seht ihr mal, ne?
Ja. Noch mehr Nostalgie. Ja,
so. Gut, dann denken wir uns irgendwas aus. Ich würde jetzt sagen, wir denken uns was Spezielles aus.
Aber es muss auch was Schönes sein für die HörerInnen.
Ja, dass wir jetzt nicht essen gehen und was.
Naja, weil es wird es einmal, Klaas, musst du ja verstehen. Also es gibt einmal das ganze Brimborium bis ins Detail geplant von Studio Bummens für uns, was jetzt mit der Folge gar nichts zu tun hat, als Gratulation, dass wir auf den Tag genau 2 Jahre jede Woche eine Sendung machen und jetzt insgesamt schon 100. Da wird es einen Riesenakt geben, fast ein Startakt. Also ich bin freu mich, wo gehen wir essen?
Geschenke,
was gibt's für Weine? Was?
Aktenzeichen Champagnerpyramide.
Exakt. All das wird ja passieren. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber wir müssen ja auch überlegen, was können wir zurückgeben an die HörerInnen?
Ja, okay.
Weil die können ja nicht alle mit uns essen gehen. Das
nee.
Die können ja auch nicht alle die Geschenke kriegen, die wir dann kriegen.
Wir überlegen uns das. Übrigens, ich wollte mich nochmal ganz kurz bei Douglas bedanken. Darf ich das noch eben mal machen?
Willst du nicht wenigstens, sag mal, nein, also der Gottschalk würde unseren Konzi wenigstens rausmoderieren.
Nein,
ich,
das dauert nicht
der
lange.
Steht
er muss
jetzt
ja zum Flieger. Konzi, warte noch eben. Ich will das nur kurz sagen. Ich habe doch Douglas gesagt, die haben mich in den Newsletter da aus Versehen abgemeldet. Dann habe ich gesagt, die sollen selber eine Karte basteln. Haben die jetzt gemacht.
Zum Geburtstag.
Die haben mir eine selbstgebastelte Geburtstagskarte geschickt. Hat ein bisschen gedauert.
Wirklich selbst gebastelt?
Selbst gebastelt von Douglas. Wer?
Herr
diese,
Douglas? Oder?
Nein, diese stark geschminkten, wohlriechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Douglas, nehme ich mal an.
Sehr lieb.
Die haben das jetzt gemacht, da haben sich schön eingedieselt und haben mir was gebastelt.
Hast du ein Davidoff Cool Water bekommen?
Nee, ich habe so eine ganze Tüte mit so Zeugs bekommen. Also ich kann mich da richtig schön machen jetzt. Nächste Woche habe ich den Glow und das habe ich nur Douglas zu verdanken. Und da muss ich schon auch mal sagen, dass ich da sehr dankbar bin. Wenn man mir also Sachen schenkt, die einen gewissen Gegenwert haben, da bin ich auch bereit, da mal mich erkenntlich zu zeigen. Also in Form von Dank. Also ich finde das schön, da haben sich welche hingesetzt und haben da mit der Schere und mit Kleber und so, haben die da was gemacht und das finde ich irgendwie gut. Die können doch mal so doll einpacken,
ja,
bei Douglas, die haben ja Talent für sowas. So, also wir machen jetzt irgendwas Gutes zur...
100 Folgen nächste Woche.
Okay, Konzi.
Danke.
Viel Spaß noch, ne, mit deinen anderen Freunden, wenn ihr Butter esst.
Ja. Und denk daran, Konstantin, auch wenn deine Wette jetzt nicht geklappt wird, du kannst noch Wettkönig werden.
So ist es.
Wir sehen uns später am Ende der Sendung. Bis gleich. Oder magst du nochmal zwischen Michelle und Helene Fischer sitzen?
Nee, Leute, ihr müsst jetzt wieder in euren Gag-Steinbruch da.
Darf ich noch eins ein? Ich muss noch eins. Also wir wissen ja alle, dass wir hier von Studio Bummens und Kultkunsti da nichts kriegen zum Geburtstag. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Nichts. Nee, und das heißt, wenn wir uns darauf verlassen, dass wir einfach unsere Geschenke kommentieren nächste Woche zur 100. Folge, dann gibt es ganz lange Gesichter. Und ich möchte nur anmerken, wir sind nächste Woche noch komplett im Studio. Wir müssen uns irgendwas Cleveres überlegen.
Wir müssen noch eine andere Sache übrigens machen, die auch wichtig ist. Nicht, dass es mir jetzt wahnsinnig wichtig wäre, aber ich habe 37 Euro kassiert von Zuschauern, die Bargeld hierher geschickt haben. Und die müsst ihr noch runterquatschen nächste Woche.
Ernsthaft?
Ja, ich habe das Geld schon ausgegeben.
Aber das Sommerhaus ist längst vorbei.
Ja, müsst ihr so ein letztes Fazit ziehen. Wir haben 37 Euro noch da. Ihr müsst ein letztes Fazit ziehen. Ihr müsst einmal 4 Minuten euch da was aus den Fingern saugen, weil das Geld habe ich bereits ausgegeben. Es ist verteilt, es ist bereits in die Wirtschaft eingeflossen. Und deswegen kann ich das jetzt nicht mehr zurückholen. Das Geld ist hier angekommen und ich habe es,
Können wir das auch auf andere Themen anwenden?
Nee, das war jetzt also zweckgebunden, das Geld. Wir können dann überlegen, wie wir in der Zukunft weitermachen. Ihr müsst da jetzt noch einmal das machen. Mir gefällt es auch nicht, aber ich muss da...
Denn sonst kommt eine Mahnung.
Muss da transparent bleiben, nicht bevor da noch bunte Briefe kommen. Leute, danke. Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.
Hi. Ich bin Stefanie Giesinger und das
Welcome to my G-Spot.
Ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch
viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, also Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.